Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es sind nur noch ein paar Tage bis zur neuen NFL-Saison und wir von meinsportradio.de wollen euch darauf einstimmen. Wir haben uns mit Roman Motzkus, eine ganz prominente Stimme des American Football, ins Studio geholt und haben mit ihm über die 8 Divisionen gesprochen, die ab der nächsten Woche wieder ihren Dienst aufnehmen. In dieser Sendung geht es jetzt um die NFC North, in der letzte Saison die Green Bay Packers siegreich waren. Können es die Packers dieses Mal wieder schaffen? Was ist mit den Detroit Lions, die ihrem Quarterback gerade einen fantastischen Vertrag gegeben haben? Was ist mit den Minnesota Vikings und den Chicago Bears? Fragen, auf die unser Experte Roman Motzkus natürlich Antworten hat. Also die NFC North hier jetzt. Die NFC North ist unser Thema. In der letzten Saison waren die Green Bay Packers auf Platz 1, dahinter die Detroit Lions mit 9-7, dann die Minnesota Vikings mit 8-8 und die Chicago Bears 3 Siege und 13 Niederlagen. Die Green Bay Packers, erster Platz, Playoffs, sind sie gegen die Falcons raus. Das konnte letztes Jahr passieren im Championship Game. Head Coach ist Mike McCarthy seit 2006. Sie haben sich auf der Tight End Position verbessert. Martellus Bennett hat Geld verdient, nachdem er bei den Patriots einen kurzen Vertrag hatte. Sie haben Jerry Evans als Guard geholt, Cornerback Kevin King, Outside Linebacker Vince Beagle, Tight End Lance Kendricks, also beide Tight End Positionen neu besetzt. Auf der Abgangsseite unter anderem Sam Shields auf der Cornerback Position, Running Back Eddie Lacy, Micah Hyde auf der Defensive Back Position, JC Treader, Ted and Jared Cook und James Starks als Running Back. Das ist schon so ein ganz kleines bisschen durchgeschüttelt worden, das Roster, aber jemanden wie Aaron Rodgers sollte das egal sein, oder?
Also wenn es jemanden nicht stört, dann ist es Aaron Rodgers, weil der spielt sein Spiel. Das ist wirklich, man hat es in der vergangenen Saison gesehen, der wurde nicht nur der Feld General, also der Field General als Quarterback, sondern er wurde nachher sogar noch als Running Back eingesetzt quasi, weil er war eine ganze Zeit lang durch die ganzen Verletzungen der Etat-missing Running Backs der beste Läufer und der beste Yards-Sammler auf dem Boden, bis sie dann mitbekommen haben, hey, wir haben ja Ty Montgomery, unseren eigentlichen Wide Receiver, der kann auch kräftig genug aussehen und kann auch Running Back spielen. Dann wurde das Laufspiel auch ein bisschen besser. Aber das ist genau der Punkt, der auch dieses Jahr das wichtigste Puzzleteilchen für die Green Bay Packers sein wird, weil alleine mit Aaron Rodgers als Quarterback und Läufer wird das nicht funktionieren. Ja, Aaron ist mit Abstand einer der besten Werfer der gesamten Liga. Er wird vor allen Dingen, obwohl er ja relativ, sagen wir mal, lange schon dabei ist, aber er wird irgendwie nicht müde, habe ich das Gefühl. Also er kann immer noch sehr gut werfen. Er ist ein sehr guter Slinger, ein sehr guter Gunner, genauso wie Drew Brees oder auch halt Tom Brady. Aber Tom Brady wirft eigentlich eher die kürzeren Pässe. Rodgers kann halt auch sehr schön tief werfen. Das haben wir ja sehr oft gesehen, gerade mit seinen Hail Marys gegen Detroit Lions, gegen die Arizona Cardinals. Also der Junge, der kann alles werfen, was irgendwie vom Quarterback verlangt wird. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, das Laufspiel der Green Bay Packers, das wird der große, große Punkt sein, ob sie eine Rolle mitspielen dürfen in den Playoffs und vor allen Dingen um die Playoffs. Mit Eddie Lacy und James Starks sind beide Running Backs der vergangenen Saison, die nominell vor Beginn der Saison auf dem Roster als Position 1 und 2 waren, weg. Und sie haben Ty Montgomery, der ehemalige Wide Receiver, als Nummer 1 Running Back gesetzt. Also das ist jetzt, dieser Wechsel ist vollzogen. Er hat natürlich den Vorteil, dass Montgomery auch als Receiver aus dem Backfield als Running Back auch sehr gut eingesetzt werden kann und sein relativ unkonventioneller Laufstil im Vergleich zu normalen Running Backs ist da natürlich auch ein Plus, weil darauf sind die Verteidiger jetzt nicht unbedingt vorbereitet. Was noch dazu kommt, ist dann Jamal Williams, den Rookie, den sie sich geholt haben. Der wird auf jeden Fall auch in den Mix kommen. Der hat bei BYU immerhin in 43 Spielen 35 Touchdowns erzielt. Also das ist einer, der an der Goal-Line sehr stark ist, der also die weiß, wo die Goal-Line ist. Der hat so einen Instinkt, den Ball noch nach vorne zu geben, um die Punkte zu erzielen. Also da haben sie eine neue Waffe bekommen und vor allen Dingen eine junge Waffe, die hoffentlich noch nicht so verletzungsanfällig ist. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt, weil keiner will sehen, dass Aaron Rodgers dann nachher wieder alleine im Backfield steht, ohne Running Back neben sich. Ja, und dann ist natürlich auch noch eine Frage, wer kann in der Defense jetzt dann die Kohlen aus dem Feuer holen? Mhm. Wenn Sam Shields und Micah Hyde sind beides Cornerbacks bzw. Safeties, die eigentlich überall starten können. Shields war jetzt lange verletzt, Micah Hyde, ja, wahrscheinlich ist das auch eine Frage der Vertragsgröße, die man dann dafür geben kann. Hat man die Möglichkeiten? Ja, dann haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, neue Leute zu holen. Und da ist noch ein bisschen Fragezeichen. Sie haben in der ersten Runde einen Cornerback geholt, quasi als Ersatz von Shields mit Kevin King. In der zweiten Runde haben sie sich einen Safety geholt mit Josh Jones. Also das würden auf lange Sicht bestimmt die Jungs werden, die das ersetzen müssen. In der dritten Runde haben sie sich mit Adams einen Defense Tackle geholt und in der vierten Runde mit Beagle auch noch einen Linebacker. Also das sind ganz klare Zeichen, wo das Augenmerk der Green Bay Packers in der Draft dieses Jahr lag. In der Free Agency haben sie eigentlich alles abgedeckt, was sie brauchten. Tight End haben sie sich gut geholt mit Kendricks und Bennett, beides Jungs, die blocken und fangen können, die aber jetzt noch ein paar Dollar mehr in der Tasche haben und dementsprechend vielleicht auch nochmal besonders motiviert sind. Mhm. In der Defense mussten sie noch ein bisschen nachlegen und das haben sie über die Draft gemacht. Da bin ich gespannt, wie die jungen, guten Leute dann einschlagen können.
In den letzten Jahren ist ja so ein ganz kleines bisschen auch den Packers die Luft ausgegangen in den Playoffs. Sie haben das Championship-Game gegen die Falcons verloren. Wie gesagt, das kann passieren. Aber schaffen Sie es dieses Jahr vielleicht einen Playoff-Platz zu holen und mit einem Freilos? Oder glaubst du, die Mannschaft ist dafür nicht gut genug?
Das wird davon abhängen, wie gut Ihr Laufspiel ist. Ja. Passspiel, wie gesagt, gar keine Frage. Wenn Sie ein funktionierendes und einigermaßen solides Laufspiel auf die Bühne bekommen, dann haben sie einen guten Shot, Nummer 1 oder 2 der NFC zu werden. Weil einfach Rodgers ist so ein Magier. Ne? Der kann sich auch aus Situationen rausbringen und in sein Spiel am Leben halten, wo andere Leute schon halb begraben unter der Erde liegen. Von daher ist da eine ganze Menge möglich. Hängt aber, wie gesagt, ganz fest mit dem Running Game zusammen. Und wenn das Laufspiel funktioniert, haben sie alle Chancen. Ich habe bloß meine Zweifel, ob das Laufspiel mit den beiden, mit einem Rookie und einem umgeschulten Wide Receiver wirklich so dominant sein kann, dass sie da die Position 1 oder 2 in der NFC holen können.
Ja. Die Green Bay Packers auf dem ersten Platz. Letztes Jahr die Detroit Lions auf dem zweiten Platz gegen Seattle im Wildcard-Game rausgeflogen. Head Coach ist Jim Caldwell seit 2014. Sie haben sich TJ Lang geholt, Rick Wagner haben sich geholt, Wide Receiver Kenny Golladay im Draft, Jared Davis Linebacker im Draft, Cornerback DJ Hayden Cornerback und Tees Tebow auch im Draft. Abgänge unter anderem Anquan Boldin, der letztes Jahr dann wohl eher noch von seinem Namen gelebt hat, Larry Warford, Riley Reiff und DeAndre Levy. Matthew Stafford ist der Franchise-Quarterback und wir können sagen, er wird auch dementsprechend jetzt bezahlt und selbst erfahrene Quarterbacks schauen auf sein Gehalt.
Das muss man wirklich mal sagen. 135 Millionen Dollar waren das, glaube ich, für 5 Jahre.
Ja.
Also das ist wirklich mal ein richtiger Zahltag. Die Lions haben allerdings, ehrlich gesagt, auch gar keine andere Wahl. Sie haben mit Matthew Stafford einen wurfgewaltigen Quarterback, der auch über Verletzungen trotzdem durchspielen konnte, nur wenig ausgefallen ist. Er ist ihr Franchise-Quarterback, er ist bei ihnen gedraftet worden, er ist bei ihnen groß geworden. Er sorgt jedes Jahr für reichlich Punkte und viel Spektakel. Deswegen, warum sollen sie jemand anders holen und dem auch fast genauso viel Geld geben? Deswegen kann ich es verstehen. Man muss ja da auch den Hintergrund sehen, das sind Grundgehälter, davon sind so und so viele Millionen, ich glaube hier sind es 90 Millionen Euro, Dollar irgendwie garantiert, 50 alleine bei Unterschrift. Und damit ist auch die Sache mit der Salary Cap nicht ganz so gravierend, weil man weiß ja vielleicht als NFL-Interessierter, es gibt eine Gehaltsobergrenze für alle Spieler gemeinsam. Die liegt bei, glaube ich, 168 oder 172 Millionen Dollar. Da kann man ja denken, wenn der eine schon so viel Geld kriegt, ja, das ist gestreckt über die 5 Jahre. Von daher ist es nicht so schlimm. Kleiner Ausflug ins Vertragswesen. Matthew Stafford ist für die Lions einfach eine sichere Bank und deswegen kann ich verstehen, dass sie dieser Bank auch ihr Geld anvertrauen. Was bei den Detroit Lions eher wichtig war, war die Offense Line zu verstärken. Und das haben sie halt in der Free Agency ganz gut hingekriegt, indem sie TJ Lang geholt haben und auch Rick Wagner. Also die beiden sollten gerade der rechten Seite, also der Strong Side der Offensive Line, genug solide Arbeit geben, dass sie also auch Matthew Stafford beschützen können. Weil dann hat er Möglichkeiten, seine relativ junge Receiver-Garde, die er jetzt noch hat, weil Anquan Boldin war ja der Opa, den sie da hatten, der ist weg, dann auch wirklich dementsprechend einzusetzen. Wichtig wird auch sein, dass die Offensive Line wieder einigermaßen einen Run-Block hinbekommt, weil da ist es ähnlich wie bei Aaron Rodgers, wenn Detroit kein Laufspiel hat, was sie seit dem Abgang von Barry Sanders vor, was war das jetzt, etlichen Jahren, fast 20, glaube ich, seit er nicht mehr da ist, haben die Detroit Lions kein vernünftiges Laufspiel gehabt. Und jetzt kommt ein Glück Abdullah zurück, der Running Back, der Starting Running Back war und hoffentlich auch wieder fit ist. Der war lange Zeit verletzt. Wenn er auch wieder eine einigermaßen vernünftige oder sogar sehr gute Saison bekommt, dann sind die Lions in der Offense echt ein Fire-Powerhouse. Also da werden die dem einen oder anderen Gegner ganz schön die Punkte um die Ohren schlagen. Und da kommt es dann halt auch drauf an, wie die relativ junge Defense dann da mithalten kann, weil das ein oder andere Spiel haben die Lions also erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Ich meine, letztes Jahr haben sie 8 Comeback-Siege bekommen, haben sie erzielen können. Das heißt also innerhalb des letzten Drives überhaupt noch den Spiels umgedreht, damit sie das Spiel noch gewinnen können. Das wird ihnen dieses Jahr vielleicht nicht jedes Mal passieren. Da kann von den 8 Spielen noch mal locker 4 wegfallen und dann bei Playoffs. Ne? Dann war's das. Also von daher abwarten. Die Offense wird gut sein. Da lege ich mich fest. Die Defense muss mehr als solide sein. Sie muss gut mitspielen. Dann haben sie eine gute Möglichkeit. Aber die Playoff-Möglichkeiten sind 50-50.
Die Defense hat letztes Jahr nicht funktioniert. Sie waren in vielen Ratings auf dem letzten Platz. Glaubst du, dass sie die Defense so weit verbessert haben, dass sie eine Chance haben, die Playoffs zu erreichen?
Das wird genau der Punkt sein. Wenn man sieht, dass die Zugänge jetzt auch, ja, okay sind. Sie haben aber relativ viele auf entscheidenden Positionen, nämlich Cornerback und Safety oder auch Linebacker gedraftet, wo eigentlich der Druck vorne gefehlt hat. Ne? Also sie haben oftmals es nicht geschafft, in der Defense Line oder in der Front Seven, das heißt also die ersten 7 Spieler an der Line of Scrimmage, meistens sind es ja Linebacker und Lineman gemeinsam, überhaupt was auf den Quarterback zu bringen. Die gesamte Linebacker-Crew der Detroit Lions hat letztes Jahr nicht einen Sack, nicht einen Fumble und nicht eine Interception geschafft. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, die Jungs, die eigentlich die athletischsten sind von der gesamten Defense, haben nicht einen einzigen Turnover bzw. einen einzigen Sack erzielt. Und wenn dann noch der beste Pass-Rusher, Ziggy Ansah, ein rabenschwarzes Jahr hat, in seinem Rookie-Jahr war der überragend, hat wirklich wahnsinnig gut gespielt, ganz viele Quarterback-Sacks erzielt, 2016 war von ihm so gut wie nichts zu sehen. Das kommt dann alles zusammen. Kein Druck auf den Quarterback, keine Turnovers, der Skill-Position in der Defense. Das ist sehr, sehr schwer, damit Spiele zu gewinnen. Und da muss einiges passieren. Da reicht auch kein Matthew Stafford mit einer super Offense.
Die Detroit Lions, wir werden gleich den Tipp von Roman Motzkus holen, wo sie dieses Jahr dann landen werden. Die Minnesota Vikings haben letztes Jahr in der NFC North den dritten Platz, 8-8 geschafft. Keine Playoffs, Head Coach ist Mike Zimmer seit 2014. Unter anderem ist Running Back Dalvin Cook gekommen, Tackle Mike Rammer, Center Pat Elfin, Wide Receiver Michael Floyd und Defensive End der Tony Jones. Abgänge unter anderem Adrian Peterson, ja, der Go-To-Guy-Spieler in den letzten Jahren bei den Vikings. Matt Khalil, Cordarrell Patterson, Charles Johnson, Captain Manalin und Brandon Fusco. Die Abgänge hören sich sehr prominent an. Sind sie dementsprechend auch so drastisch für die Minnesota Vikings?
Ja, das wird ein absolutes Umbruchjahr werden. Die haben also wirklich ein ganz, ganz schweres Jahr vor sich, weil Teddy Bridgewater kommt vielleicht aus einer Verletzung zurück. Der ist ja vor der letzten Saison oder ganz kurz vor dem ersten Spieltag dramatisch ausgeschieden mit dem Kreuzbandriss und sie mussten sich Sam Bradford holen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Letztes Jahr sind sie sehr gut gestartet mit dem frischen Wind, den Bradford mitgebracht hat, hatten die ersten 4 Spiele gewonnen und alle dachten auf einmal, hey, neues Stadion, neues Glück, wir kommen jetzt in den Super Bowl. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass die Wide Receiver mit Dix, Thielen und Treadwell eigentlich eher, sagen wir mal, bis auf Dix eher der Durchschnitt sind der NFL. Und das Laufspiel, ja, bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, was da von Dalvin Cook wirklich zu erwarten ist. Ich meine, dann gibt es noch Latavius Murray, den haben sie sich von den Oakland Raiders geholt, auch ein Running Back. Der ist gewohnt eigentlich, dass er nicht alleine läuft, sondern dass da 3 bis 4 Running Backs in schöner Regelmäßigkeit zum Einsatz kommen. Im Moment, ich habe extra nochmal nachgeschaut, ist Cook auch der Starting Running Back und Murray nur der Zweite. Das hat er sich bestimmt auch anders vorgestellt, weil immerhin war er bei den Raiders der Starting Running Back, der dann in der zweiten und dritten Down dann mal ausgewechselt wurde, aber er hat eigentlich mehr Bälle bekommen. Hier wird es vielleicht nicht viel besser sein. Also ich sehe auch noch nicht so, dass die Minnesota Vikings im Moment so einen richtigen Lauf starten können. Sie haben auch noch 5 Quarterbacks im Moment im Kader vor dem Cut. Also das wird eine ganz, ganz schwere Saison für die Minnesota Vikings und auch der Abgang von Adrian Peterson, der ja so ein bisschen dieser Shine-Guy, also dieser Show-Guy auch war. Auch alle haben auf ihn geguckt, weil er die letzten Jahre der dominanteste Running Back war. Der ist also auch noch weg. Wo soll man denn jetzt noch hingucken? Also von daher schwere, schwere Saison und absoluter Umbruch für die Minnesota Vikings.
Sie haben das schönste Nebelhorn.
Ja, wir haben auch ein sehr schönes Stadion, muss man sagen, mit dem Bank of America Stadium, mit riesen Türen, die sie während des Spiels sogar aufmachen können. Und sie haben auch ein verrücktes Maskottchen gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Wikinger überhaupt noch da ist. Aber sie haben wirklich eigentlich alles drumherum ganz schön, ja, außer dass es Minnesota ist, und haben wirklich einen sehr schönen Fankultur. Also von daher, das ist alles toll, aber die Mannschaft wird es dieses Jahr leider nicht hergeben.
Wer wird den Quarterback, Teddy Bridgewater oder Sam Bradford?
Na, ich denke Sam Bradford, weil Bridgewater hat auch vorher noch nicht so dieses Passing-Game so dermaßen verinnerlicht, wie es eigentlich sein sollte als Quarterback. Und ich denke, Bradford hat eigentlich letztes Jahr wirklich überzeugt. Er hat eine sehr, sehr hohe Passeffizienz gehabt, hat sehr, sehr viele Bälle an den Mann gebracht. Jetzt nicht die wahnsinnslangen Bälle, sondern war immer wieder kontinuierlich und konnte damit dann doch ein bisschen Raumgewinn erzielen. Wie gesagt, die ersten 4 Spiele bis zur Bye Week waren auch sehr erfolgreich für sie, haben wir alle gewonnen und dann kam die Bye Week und dann ging es langsam bergab. Von daher, ich glaube nicht, dass da noch einer ins Rennen kommt. Die haben sich auch noch Case Keenum geholt, den ehemaligen Starter der Los Angeles Rams. Sie haben im Moment 5 im Kader. Ich glaube noch nicht, übrigens die einzige Mannschaft im Moment der gesamten NFL, die 5 Quarterbacks im Moment im Kader hat. Ich glaube auch noch nicht, dass Bridgewater wieder fit genug ist. Seine Knieverletzung, sein Kreuzbandriss, das war ja doch auch sehr spektakulär, was da kurz vor Saisonbeginn der letzten Jahres passiert ist, ist vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgeheilt, weil er steht auch noch auf der Verletztenliste im Moment. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob Bridgewater schon zu Beginn zurückkommt, ob er überhaupt in der Saison zurückkommt und ob er, es steht auch noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob er seine Karriere überhaupt weiterführen kann.
Die Minnesota Vikings waren das. Wir haben noch die Chicago Bears. Letztes Jahr enttäuschender letzter, 3-13. Keine Playoffs. Head Coach ist John Fox, der vorher bei den Denver Broncos war. Als Quarterback haben sich Mike Glennon geholt und eines der am höchsten gehandelten Talente aus dem Draft, Mitchell Trubisky als der Quarterback, Wide Receiver Marcus Wheaton, Wide Receiver auch Kendall Wright, Victor Cruz haben sich geholt und Prince Amukamara auf der Cornerback-Position. Abgänge, Jay Cutler, der jetzt ja auch wieder einen neuen Job gefunden hat, nachdem er ein paar Monate sich auf die Fernsehkarriere vorbereitet hat, und Alshon Jeffrey. Seit 2009 gibt es erstmals einen neuen Starting Quarterback. Cutler ist weg. Mike Glennon oder Mitchell Trubisky? Ich habe schon so Leuten gehört, dass zwischendurch gesagt worden ist, ja, vielleicht ist Mitchell Trubisky schon schneller auf der Starting-Position, als so manche Leute glauben. Erstmal Mike Glennon?
Ja, bin ich ziemlich von überzeugt. Mike Glennon hat in dem dritten Preseason-Game wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat eine blitzsaubere Offense geführt und haben vor allen Dingen wirklich überzeugt, muss man sagen. Ich war sehr überrascht über die Qualität, die die Chicago Bears gegen die Tennessee Titans hingelegt haben. Und was natürlich hilft in der Hinsicht, dass sie alle, bis auf mal Mitchell Trubisky, relativ erfahren sind. Die Waffen, die sie sich geholt haben mit Wheaton, mit Wright und auch Cruz, sind wirklich sehr gut. Und sie haben dann auch noch ein relativ gutes Running Game mit Jordan Howard, der letztes Jahr als Rookie überzeugt hat und auch dieses Jahr wieder sehr, sehr stark gespielt hat, schon in der Preseason. Also da wird mich das nicht wundern, weil ihre O-Line ist relativ gut. Das vermutet man gar nicht so, aber sie haben wirklich richtig gut zusammengestellt über die letzten Jahre und davon werden Mike Glennon und auch Mitchell Trubisky profitieren können. Der einzige Punkt, der im Moment gegen die Chicago Bears ein bisschen spricht, ist der ziemlich harte Schedule, also dieser Spielplan, den sie haben. In den ersten Wochen haben sie doch da einige Powerhouses zu bearbeiten und sie haben natürlich auch eine ganz, ganz taffe Division mit Green Bay und Detroit und auch Minnesota. Das sind alles keine Laufkundschaft in der NFL, also von daher, da wird's echt schwer werden. Aber ich muss ehrlich gestehen, nach der Woche 3 der Preseason, die ich jetzt ja auch ein bisschen verfolgen konnte, sehe ich die Chancen für die Chicago Bears ein bisschen besser. Beginnen wird auf jeden Fall Mike Lennon, da denke ich mal, führt kein Weg dran vorbei, weil sie haben ja keine Not im Moment, Mitchell Trubisky einzusetzen. Mhm. Sehr, wenn er überzeugt im Training und wenn er das so weit verinnerlicht hat, dass die Coaches sagen, wir können dich einsetzen, dann werden sie es tun. Aber im Endeffekt, sie haben für ihn hochgetradet, sie haben mit den 49ers den Platz getauscht, Position 2 und 3, damit sie ihn auf jeden Fall bekommen. Und ich sehe auch Potenzial in seinem Spiel, wobei man sagen muss, er hat bisher nicht unbedingt immer nur gegen die erste Garde der NFL-Verteidiger gespielt in den 3 Preseason-Games. Von daher muss man abwarten, wie er dann gegen richtig gute Defenses das Ruder führen kann. Da hat Mike Lennon doch noch ein bisschen Vorteil. Er hat das alles schon mal gemacht, er weiß, wie es läuft. Und ich glaube auch, dass John Fox erfahren genug ist und weiß, was er da tut mit seinen Quarterbacks und Trubisky nicht verheizen wird, sondern ihm erstmal die Ruhe und die Zeit geben wird, alles zu lernen und zu sehen, was da passiert. Und wenn Glennon nicht funktionieren sollte, kann man ihn immer noch austauschen. Aber sie haben eigentlich alle Waffen da, die sie brauchen. Wir haben gute Voraussetzungen. Kleines Fragezeichen noch hinter der Defense. Die war natürlich mal das A und O der Bears. Also die waren über Jahre hinweg die beste Fantasy-Football-Defense. Kann davon reden, weil ich würde zweimal Meister mit ihnen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Defense gewesen. Aber da ist in den letzten Jahren so ein bisschen der Aderlass eingetreten. Von daher mal abwarten, was in der Defense wirklich passiert. Aber mit Quinton Demps haben sie sich natürlich sehr viel Erfahrung geholt. Mit Amukwara haben sie auch einen sehr, sehr guten Cornerback geholt, der körperlich sehr gut drauf ist. Also das kann schon funktionieren. Vor allen Dingen die Offense, glaube ich, wird weniger Sorgen machen, als viele Leute denken.
Es gibt da also Licht am Ende des Tunnels für die Bears-Fans?
Da Bears, ja. ich bin mir nicht so hundertprozentig, ob dieses Jahr das Licht, was man am Ende des Tunnels ist, schon der Ausgang ist oder der entgegenkommende D-Zug. Also das weiß man noch nicht so genau, aber die Tendenz ist auf jeden Fall steigend.
Ja. Die Chicago Bears, letztes Jahr 3-13. Dieses Jahr Roman Motzkus macht den Bears-Fans Hoffnung. Wie sieht's am Ende in der Tabelle aus in der Division?
Also ich glaube, Green Bay wird die Nummer 1 sein. Dahinter ganz knapp wird es zwischen Detroit und Chicago. Da sehe ich im Moment Detroit ein bisschen weiter vorne. Es kann aber auch andersrum ausgehen. Also Chicago auf 2 und Detroit auf 3. Aber ganz klar sehe ich im Moment die Minnesota Vikings auf 4.
Und nur ein Playoff-Teilnehmer.
Genau, nur die Green Bay Packers als Playoff.
Das war die NFC North mit Roman Motzkus, unserem Experten, der auch ab nächster Woche wieder für das Team von RAN NFL zur Verfügung steht und dann mit seiner Expertise natürlich auch die Spiele begleitet und euch alle immer ein ganz kleines bisschen schlauer macht und schlauer aus den Spielen wieder rauslässt. Also schaut mal wieder rein bei RAN NFL. Ab der nächsten Woche geht's los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit den Patriots gegen die Kansas City Chiefs.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.